Ich weiß nicht genau, wie das war, als sich Gott Vater, Jesus und der Heilige Geist darüber unterhalten haben, wohin sie Jesus schicken würden, schicken sollen. Wir lesen von einem Ratschluss Gottes, vielleicht hat er getagt und sie haben sich da überlegt, wohin Jesus gehen könnte oder ja, in welches Land. Auf alle Fälle haben sie sich für ein bestimmtes Volk entschieden, für ein bestimmtes Land, und das war das Volk Israel. Und das soll jetzt heute mal das Thema sein für diesen Gottesdienst, für diese Predigt. Du kannst gerne mal die Folie ranschmeißen. Ich habe das mal ein bisschen provokativ Israel und die CGW genannt. Mir ist ganz bewusst, dass dies ein heißes Eisen ist, ein Thema, was sehr kontrovers auch diskutiert wird. Und mir ist wichtig, ich werde hier nicht politisieren, ich werde mich zurückhalten, ich würde gerne Dinge sagen, aber ich denke erstens, als Ausländer ist es nicht so schlau, sowas zu sagen hier in Deutschland. Und zweitens soll es nicht darum gehen, wir sind hier eine Gemeinde und es geht um geistliche Dinge. Genau, ich will auch nicht provozieren, obwohl Jesus immer wieder provoziert hat, aber es ging ihm immer um die Sache, es ging ihm nicht darum, die Leute zu ärgern. Er wollte die Leute herausfordern. Und das, glaube ich, werde ich heute auch versuchen mit diesem Thema, weil es mir einfach so wichtig ist, dass wir uns nicht beeinflussen lassen von dem, was die Leute oder die Medien oder die Gesellschaft um uns herum sagt, sondern dass wir immer wieder darauf zurückkommen, was sagt das Wort Gottes. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur bei diesem Thema, auch bei anderen Themen uns oder beziehungsweise Gott fragen, was denkst du darüber? Was ist dein Wille? Was sind deine Gedanken darüber? Das soll die Grundlage unseres Herzens sein. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde einfach ein Herz kriegen für Israel, für die Juden. Wenn ich jetzt heute über Israel, Juden, Volk Gottes oder so rede, bitte verzeiht mir, ich vereinfache das ein bisschen. Es geht immer um die Juden als das Volk Gottes. Mir ist absolut bewusst, dass im politischen oder geografischen Israel auch andere Länder oder andere Volksgruppen wohnen, ist mir bewusst, aber hauptsächlich wohnen dort die Juden und darum geht es mir heute. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde lieben, was Gott liebt. Gott hat ganz klar gesagt, ich liebe das Volk Israel. Das hat er vor mehreren tausend Jahren zu ihnen gesagt. Das sagt er zu dir und zu mir. Und ja, also du denkst vielleicht auch, ja Israel, was hat das jetzt hier mit unserer Gemeinde zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Ihr werdet sehen, es hat sehr viel zu tun. Wir sind verknüpft miteinander, ob wir wollen oder nicht. Und das ist einfach mein Herz für diese Predigt, dass wir Gottes Herz spüren, dass er uns ansprechen kann, dass er uns sagen kann, was wir denken und was wir sagen und wie wir handeln sollen. Ich finde, dieses Thema Israel oder Juden ist nicht immer ganz so angenehm. Also ich weiß nicht, was passieren würde, wenn jetzt jemand von uns da mit einer Israel-Flagge durch die Altstadt läuft, vielleicht in Wesel ging es noch, aber ich weiß nicht, was in Duisburg oder so passieren würde, wird heikel. Also es ist nicht ganz so einfach, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Aber wenn ihr die Bibel lest, von Anfang bis Ende, und wir glauben, dass das ganze Wort Gottes von Gott inspiriert ist, also wenn wir die ganze Bibel lesen, dann kommen wir an diesem Thema nicht vorbei. Und die Bibel ist unsere Aufgabe ist es nicht, einen Bibelbastelbogen zu machen, einen Bibabo. Das heißt, wir schneiden einfach alles raus, was uns nicht so ganz passt. Und dann haben wir noch das, was schön angenehm ist und wo wir nirgends anecken. Um das geht es nicht. Also wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich will damit nicht sagen, dass die Juden sind nicht etwas Besonderes im Sinne von, wir brauchen Jesus als unseren Erretter. Und sie haben ihren eigenen Weg. Nein, die Bibel ist da ganz klar. Die Juden sind nicht etwas Besonderes im Sinne von, es gibt einen Weg an Jesus vorbei. Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, und da sind die Juden eingeschlossen, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und trotzdem sind die Juden das Volk Gottes. Und er hat es einmal gesagt, Gott, und wir kommen auch dazu, und das wird sich nie ändern. auch wenn die Menschen was anderes sagen. Okay, ich möchte in diese Predigt auf drei Punkte eingehen. Genau. Der erste, Geschichte vom Volk Israel. Dann möchte ich auch über die Besonderheiten von Israel sprechen, also welchen Status hat Israel auch heute noch? Und wie sollen wir mit Israel umgehen? Was ist jetzt unser Teil? Wie sollen wir reagieren in der heutigen Zeit? Nochmal, ich werde mich zurückhalten, da politisch was zu sagen. Unsere Aufgabe ist es, zu sehen, was sagt Gott? Und darauf wollen wir, das ist wichtig. Ich will auf keinen Fall irgendwelche Israel-Freaks aus euch machen. Ich bin mir bewusst, es gibt welche, die kennen kein anderes Thema und das ist alles das Wichtigste und jetzt singen wir nur noch oder vielfach Israel-Lieder und so. Ich finde das toll, ich mag Abwechslung, aber ich denke, das ist auch nicht ganz so ausgewogen. Aber nur weil jetzt die einen das völlig übertreiben, zu sagen, okay, wir drehen uns gar nicht um dieses Thema oder wir vermeiden das, das finde ich auch nicht gut. Es geht auch nicht um Parteinahme, jetzt für eine Konfliktpartei jetzt im Nahen Osten. Aber es geht darum, dass wir unsere Herzen von Gott berühren lassen, weil es reicht nicht in der heutigen Zeit und in Zukunft noch viel weniger. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich will fair sein und ja, ich will tolerant sein für alle. Das wird nicht reichen, das bin ich überzeugt. Wir müssen unseren Stand einnehmen, wir müssen uns entscheiden, ich bin für Israel, ich bin für die Juden, grundsätzlich. Genau. Das heißt nicht, dass wir Dinge hinterfragen können. Und das ist jetzt mein einziges politisches Statement, was ich hier sage. Wir dürfen natürlich gewisse Dinge hinterfragen und gewisse Anforderungen stellen an Israel, aber dann bitteschön an alle anderen Parteien, genauso wie auch an Israel. Punkt, das war's. Okay, jetzt gehen wir zurück zum Geistlichen. Also, die Geschichte mit Israel, die begann vor 4000 Jahren. Und wir lesen da im 1. Mose 12, von den Versen 1 bis 3, folgendes. Der Herr sagte zu Abram, muss ich da auf die Seite? Der Herr sagte zu Abram, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Dieser letzte Vers ganz zum Schluss ist noch spannend, weil da steht eigentlich im Urtext, alle Völker der Erde sollen durch deinen Samen, das ist Same, also ein Nachkommen, aber es ist eigentlich der Nachkomme, eine Person, da ist eigentlich Jesus gemeint damit, also Jesus Christus. Also der Gedanke ist, dass einer der Nachfahren von Jesus, von Abraham wird Jesus sein. Und das sieht man auch in der Bibel, da ist in der Linie von Abraham wird Jesus dann zur Welt kommen. Also Abraham ist der Stammvater, sozusagen der Gründer der Juden. Und ja eben, wie am Anfang schon gesagt, Gott hat sich entschieden, Israel zu erwählen. Er hätte sich theoretisch auch, weiß nicht, die Schweizer natürlich nicht, aber die Amerikaner so hätte sich auswählen können oder die Chinesen oder Australier, keine Ahnung. Aber es war Israel und diesen Mann Abraham. Er hieß Abraham, warum er Abraham hieß und nicht Abraham, da kommen wir gleich dazu. Okay, dieser Abraham lebte im heutigen Irak. Kannst du mal kurz die Karte zeigen. Wir sehen hier im Land Ur, oder in Ur, das ist ungefähr heute, wo Irak liegt. Dort lebte er, als Gott ihn berufen hat und Gott hat gesagt, ich meine, für uns ist es einfach, okay, wir kennen Gott schon, aber er hat noch nie was von Gott gehört, da gab es ganz viele andere Götter und da kommt plötzlich einer und sagt, hey, geh jetzt in ein Land, ich werde dir zeigen, wohin. Und er hat dann, war einfach so crazy oder so mutig und hat zur Familie gesagt, okay, ich gehe jetzt woanders hin, mein Gott hat mir gesagt, ich soll weggehen. Also es ist schon abenteuerlich, aber dieser Gehorsam wurde belohnt. Und er ist dann den ganzen Weg nach Syrien und dann runter nach Israel, ins Land Kanaan gereist. Und als er dort ankam, sprach Gott wieder zu ihm. Das lesen wir im 1. Mose 17, in den Versen 4 bis 8. Er sagte zu ihm: Ich verspreche dir, du wirst zum Stammvater vieler Völker werden. Und darum sollst du von nun an nicht mehr Abraham, also erhabener Vater, heißen, sondern Abraham, Vater der Völkermenge. Ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker daraus entstehen. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkommen. Und ich gebe euch das ganze Land Kanaan, wo ihr bisher nur Fremde seid. Ihr werdet es für immer besitzen und ich werde euer Gott sein. Was hier so, wie soll ich sagen, so einfach so aus ein paar Worte hin daherkommt, ist absolut, hat Sprengkraft, weil Gott sprach genau von dem Gebiet, wo jetzt Israel ist. Er stand da in Israel und Gott hat gesagt: Dieses Land, das du hier siehst, das werde ich euch geben, dir und deinen Nachkommen, für ewig. Also nicht nur für die nächsten 100 Jahre und da gucken wir weiter, sondern für alle Ewigkeit. Und schon sind wir mitten in der Gegenwart, weil genau um diese Frage geht es in diesem Konflikt, der jetzt auch tobt, aber auch der schon seit Jahrzehnten tobt. Weil es geht darum, wem dieses Land gehört. Israel sagt, es gehört uns hier. In der Bibel steht es, Gott hat uns es gegeben für alle Zeit. Alle Länder drumherum sagen, dass Völker drumherum sagen, Israel muss weg, Israel muss ausgerottet werden. Die Palästinenser, die sagen das ja auch, Free Palestine, aber was sie eigentlich sagen wollen, dieses Gebiet soll frei sein von den Juden. Das ist genau, das steht auch, das sagen sie auch öffentlich, das ist nicht jetzt meine Erfindung, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber um diese Frage kümmert, diese Frage dreht sich, ich habe schon noch sehen, aber ich danke dir. Um diese Frage dreht sich dieser Konflikt. Und da kann man sich schon fragen, ja, warum denn eigentlich? Ich meine, Israel ist halb so groß wie die Schweiz. Sorry, wenn die Schweiz immer so oft vorkommt, aber es ist ein schönes Beispiel. Völliger Zufall. Ja, ist echt seltsam. Okay. Israel ist halb so groß wie die Schweiz von der Fläche her. NRW, das Bundesland NRW, ist 1,5 Mal so groß wie Israel. Israel hat 9 Millionen Einwohner. Ich weiß gar nicht, wie viel NRW hat. 14? Wow, okay, seht ihr. Also selbst NRW ist größer als Israel. Und trotzdem ist dieser Konflikt um dieses Land. Aber was mir ein sehr wichtiger Punkt ist in dieser Predigt ist, es geht nicht in erster Linie um Land, dass man einfach so, es ist keine Frage, die man irgendwie politisch oder diplomatisch oder irgendwie auf menschlicher Ebene lösen kann. Es ist ein geistlicher Konflikt, der dort abgeht. Und jeder, der nach Israel reist, der spürt es auch. Vor allem in Jerusalem, finde ich, da spürt man dieses Knistern in der Luft. Also es ist ein Konflikt, der sich nicht einfach so löst, indem man schlaue Ideen in den Raum stellt und dann an einem schönen runden Tisch sitzt und sich da einigt auf eine Lösung. Das wird nicht klappen. Warum? Weil es geistlich ist, weil zwei geistliche Mächte da aufeinander prallen und die haben Absolutheitsanspruch. Also die einen sagen, das Land gehört uns ganz und die anderen sagen, ja, das gehört aber auch uns. Das ist nicht möglich, das einfach so zu lösen. Da müssen wir, also das kann nur Gott lösen und Gott wird es lösen. Aber die Frage ist auch, warum diese geistlichen Kämpfe, warum ist es so radikal? Und da komme ich dann später noch dazu. Weil Gott einen Plan hat mit dieser ganzen Welt und es gibt ein Showdown, so ein Finale und das Finale wird in Israel stattfinden. Dort, wo jetzt Israel ist, dort wird es stattfinden. Und der Feind, der Teufel hat ein Interesse, dass die Juden nicht mehr dort sind, weil es ist so ganz einfach. Wenn die Juden nicht mehr dort sind, kann er nicht zu den Juden zurückkommen oder in dieses Land, wo er versprochen hat. Also ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. jetzt dieser erste Punkt, Geschichte von Israel. Und zwar, Gott hat Israel ein Land versprochen und das für immer, für alle Zeit. Und es ist ein geistlicher Konflikt. Dieser Konflikt, diese Fragen, die es da zu lösen gibt, natürlich muss man miteinander sprechen. Natürlich hat jeder ein Anrecht zu leben. Aber lösen kann man diesen Konflikt nur auf einer geistlichen Ebene. Da muss Gott eingreifen. Dann, upsla, sorry, da war ich zu schnell. Okay, aber wir gehen gleich weiter. In 5. Mose 7, in Versen 6 bis 8, da lesen wir, welche Gedanken Gott hatte über dieses Volk. Er sagt, denn ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Und das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als alle anderen Völker. Haben wir gesehen, Israel ist relativ klein. Denn ihr seid ja das kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt. Er hat euch aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten, erlöst. Seht ihr hier in Vers 8, steht noch, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Klingt da bei euch auch etwas an? Wir lieben, weil er uns geliebt hat. Israel ist berufen, weil Gott Israel geliebt hat. Und wenn Gott etwas sich entschieden hat für eine Person, dann wird er das nicht rückgängig machen. Das sagt er auch im Wort, seine Berufungen werden ihn nicht gereuen. Also Gott hat Israel erwählt als sein Volk und ein Grund war auch, er wollte an Israel ein Beispiel geben. Er wollte uns zeigen, auch in Geschichtsform, und das lesen wir im Alten Testament, in ganz vielen Geschichten, er wollte uns zeigen, wie er mit uns Menschen umgeht. Und da gibt es viele Geschichten, die wir als Bilder für unser eigenes Leben, für unsere Erlösung auch, für unser Glaubensleben übernehmen können. Zum Beispiel wurde das Volk Israel aus Ägypten befreit. Sie waren in Ägypten und da waren sie Sklaven. Die hatten echt, am Anfang war es noch okay, die kamen ja, weil es Hungersnot gab im Land Kanaan, sie kamen nach Ägypten, aber mit der Zeit wurden sie immer mehr versklavt und es ging ihnen richtig dreckig. Und dann kam Gott und hat sie erlöst und hat sie in ein Land geführt, wo sie frei waren. Wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus uns befreit hat aus dem Reich der Finsternis und versetzt hat in das Reich seines Sohnes, aus der Sklaverei der Sünde in die Sklaverei der Gerechtigkeit, sagt die Bibel so. Also wir sind, sorry, aber das ist die Bibel letztlich, wir sind Sklaven Gottes. Also wir brauchen jemanden, oder jeder Mensch hat jemanden, dem er untergeordnet ist. Und das ist ein Bild, dieser Auszug aus Ägypten, Bild für die Erlösung. Jesus hat uns errettet aus der Finsternis und versetzt in sein Reich und so hat er auch Israel erlöst und errettet aus Ägypten. Oder die Errettung durchs Rote Meer, als die Ägypter, die Armee der Ägypter hinter ihnen her war, da hat Gott das Meer geteilt und die Israeliten konnten trockenen Fußes durch dieses Meer laufen und sobald sie dann drüben waren, ist das Meer zurückgekommen und die Armee vom Pharao wurde ertränkt. Und das ist ein Bild für die Taufe. Also auch da wieder das alte Leben und das neue Leben. Und Gott hat uns errettet. Und so gibt es auch ganz, ganz viele Geschichten, die wir in der Bibel lesen. Also einerseits hat Gott das Volk Israel erwählt, damit wir sehen können, wie er ist und wie er mit uns umgehen möchte. Einerseits als Individuen, aber auch als Gemeinde. Weil interessanterweise spricht Gott ja auch oft von der Braut, er spricht von einer Ehe, die Gott mit dem Volk Israel eingegangen ist und die er auch mit uns als Gemeinde eingeht. Auch da wieder sind Parallelen. Und ich, ja, ist spannend, weil das ist eine Ehe, von der er spricht, und kein Lebensabschnitt. Also wir sind keine Lebensabschnittspartner von Gott, sondern Gott hat sich für ein für alle Mal hat er sich mit uns verbunden. Es gibt viele Menschen, viele Christen, die sagen, Israel hat es letztlich verbockt. Also Israel wurde errettet von Gott, hat aber sehr oft wieder rebelliert. Und spätestens, als sie dann Jesus umgebracht haben, als sie sich einfach gewehrt haben gegen Jesus, spätestens da haben sie die Berufung, die Gott ihnen gegeben hat, verloren. Es gibt viele, die das sagen. Also Israel hat eigentlich keine Bedeutung mehr in der heutigen Zeit und vor allem nicht für uns Christen. Es gibt Verse in der Bibel, worauf sie die sich beziehen, aber ich finde, die sind nicht stichhaltig. Wir lesen viel mehr. Es gibt einige Stellen in der Bibel, wo Paulus ganz klar sagt, dass die Juden weiterhin das Volk Gottes sind und dass diese Berufung, diese Verheißung, die sie gekriegt haben, dass die nicht jetzt plötzlich flöten gegangen ist, sagt man sowas? Naja, auf alle Fälle sei nicht mehr gültig. Okay, wir lesen das zum Beispiel in Römer 1, Vers 5. Da sagt der Paulus. Magst du eins weiter? Genau. Was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, und das sind die Juden. Der Paulus war ein Jude und er hatte da ziemliche Geschichte vorzuweisen. Okay, der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Wie krass, ne? Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen, Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Wow, heftig. Also Paulus hat mehr von Gott erkannt als wir alle. Ja, zumindest als ich. Aber er sagt, wenn meine Brüder, die Israeliten, errettet werden könnten und ich verloren ginge, dann würde ich diese Wahl treffen. Also wenn jetzt Gott gesagt hätte, okay, die Israeliten, die haben es verbockt, die sind nicht mehr mein Volk, ich habe diesen Bund aufgelöst, warum würde sich dann Paulus zu so einer Aussage hinreißen lassen? Also das ist nur ein Punkt, nur eine Stelle, es gibt noch weitere, wo Paulus ganz klar sagt, das Volk Israel ist weiterhin Gottes Volk und die Verheißungen, die sie gekriegt haben, die werden weiterhin gelten. Also die Juden haben eine ganz... Jetzt muss ich wirklich was trinken. Die Juden haben eine ganz besondere Stellung in der Bibel. Und das sagt auch Jesus. Da lesen wir zum Beispiel im Johannes 4, Vers 22. Da spricht Jesus mit der Samaritanerin am Brunnen und sie sagt zu ihr, ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was sie anbetet. Wir Juden, meint er, wir jedoch wissen, was wir anbeten. Denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Natürlich meint er nicht das Volk der Juden, im Sinne von die Rettung der Welt kommt von Menschen. Er meint damit sich selber. Er ist Jude und die Rettung der Welt kommt durch Jesus Christus, der ein Jude ist. Wir lesen im Römer 1, Vers 16 einen spannenden Vers. Und zwar, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich glaube, das kennen die meisten so in der Übersetzung. Hier heißt es, ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Und soweit kennen wir den Vers oft, oder? Also ich habe es meistens nur bis hierher gehört und der Rest ist irgendwo so hinten runtergefallen. Aber hier steht, zuerst die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Also nochmal, denn die Botschaft, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Also das Heil ist nicht nur von den Juden, also durch Jesus, es ist auch für die Juden. Also die Juden sind letztlich, das ist auch wichtig, dass wir das erkennen, sie sind unsere Geschwister. Wir sind miteinander verwoben, wir können das nicht auflösen, ob das uns jetzt so gefällt oder nicht, aber wir müssen uns einfach bewusst sein, diese Bibel ist geschrieben worden von jüdischen Autoren, hauptsächlich. Die Bibel ist voller Persönlichkeiten, die Juden waren und mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Es war jetzt nicht hauptsächlich die Geschichte von den, was auch immer, Germanen oder von anderen Ländern. Es waren Juden, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. In dieser Bibel sind Verse drin, die ungefähr zu 74% auch von den Juden als Gottes Wort akzeptiert sind. Ich denke, da handelt es sich hauptsächlich um das Alte Testament, was ja mehr als die Hälfte ausmacht, das ist ungefähr so. Also der Teil, den akzeptieren Juden auch, den, wo es um Jesus geht, den nicht. Unser Messias, von dem wir heute auch gesungen haben, wir haben gesungen von diesem Löwen von Juda, das heißt, Jesus ist der Löwe von Juda, Juda ist ein Stamm Israels, also dieser Messias ist ein Jude. Gott entschied sich ganz bewusst als Jude, dass Jesus als Jude auf die Welt kam. Die Jünger von Jesus waren Juden und die wurden dann zu Aposteln. Die Urgemeinden in der Apostelgeschichte, von denen wir begeistert lesen, das waren alles jüdische Gemeinden. Die meisten waren jüdische Gemeinden. Und es war die Stadt Jerusalem. Und ich glaube, da natürlich gibt es vieles, was wir nicht so eins zu eins verstehen, was in der Bibel steht, aber Jerusalem ist Jerusalem und in dem Jerusalem fand die Kreuzigung statt, da war die Auferstehung, da war die Himmelfahrt, da war Pfingsten und in dieses Jerusalem, da wird auch Jesus wieder zurückkommen, das sagt er selber in seinem Wort. Ich finde, das ist sehr unmissverständlich, da kommen wir dann gleich drauf zurück. Also ich finde diese Botschaft, weiß nicht, ich stehe jetzt hier und ich sage das alles so selbstverständlich. Ich war auch hier und habe mal über die Dreieinigkeit gesprochen und dann hat jemand gesagt, nach der Predigt, in welcher Welt lebst denn du eigentlich? Für dich ist es also selbstverständlich, aber es gibt viele Gemeinden, die sagen, Dreieinigkeit, sorry, das kann man heute nicht mehr so sehen. Und ich befürchte, das Thema Juden, das ist auch nicht ganz so einfach, wie ich mir das so vorstelle, also beziehungsweise das sehen nicht die alle so. Aber es ist wichtig, dass wir als Gemeinde in der Bibel lesen und ich hoffe, ich habe euch vor allem aus der Bibel versucht zu erklären oder zu beweisen, dass das Volk Israel noch immer das auserwählte Volk Gottes ist. Und das ist so wichtig in dieser Welt, wo so viel Antisemitismus ist, so vieles, das gegen Gott ist, aber das ist so vieles auch nicht rational. Ich meine, was im Holocaust passiert ist, das ist auch nicht rational, was da passiert ist. Aber darum ist es so wichtig, dass wir diese Zusammenhänge sehen und dass wir uns entscheiden, ich stehe zu Israel. Also Gott hat Israel für alle Zeit erwählt. Das ist nicht irgendwie nur temporär gewesen. Daran hat sich nichts geändert. Und Jesus, ich erzähle mich auch hier. Sorry. Jesus und die Jünger und die Apostel waren Juden. Nochmal, ich finde es nicht immer so ganz so angenehm, aber es ist so und das müssen wir einfach leben, damit müssen wir leben. Und es ist so wie mit jedem einzelnen Leben, wir müssen uns auch mit unserer Geschichte, mit unserer Vergangenheit versöhnen oder auch Ja sagen dazu. Und die Juden gehören zu uns Christen dazu und es ist wichtig, dass wir auch damit versöhnt sind oder auch einfach bewusst auch Ja sagen dazu. Okay, was hat es jetzt mit uns zu tun? Beziehungsweise wie soll ich jetzt damit umgehen? Mit diesem Thema. Die Bibel fordert uns immer wieder auf, Israel zu segnen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir machen können. Und die Bibel sagt auch, wir können nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser. Ein Brunnen kann nicht gleichzeitig beides rausgeben. Und ich glaube, wenn wir Israel segnen, dann werden wir es nicht gleichzeitig verfluchen können. Segnen heißt Gutes aussprechen. Ihnen, ich komme dann gleich noch zu den Gebetspunkten auch. Es geht darum, dass wir für Israel sind, nicht weil die alles richtig machen politisch, aber wir sind für Israel, weil die Bibel für Israel, also weil Gott in der Bibel gesagt hat, dass er das Volk Israel liebt. Und wir wollen lieben, was Gott liebt. Wir wollen für das sein, für das Gott auch ist. Wir wollen das segnen, was Gott segnet. Und Gott sagt auch, dass die Israeliten oder das Volk Israel sein Augapfel ist. Und ich meine, wenn jemand mir meinem Auge zu nahe kommt, dann werde ich mich auch wehren dagegen. Und so ist auch Gott. Gott hat auch gesagt in diesem Vers, den wir gerade vorhin gelesen haben, bei Abraham, wer dich segnet, den werde ich segnen, und wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Also lasst uns da wirklich Israel segnen und einfach zu ihnen auch stehen. Ja, Gott hat zwar die Juden verblendet für eine bestimmte Zeit, auch das lesen wir in der Bibel. Das war auch der Grund, warum sie Jesus ermordet haben. Aber wichtig ist auch, Jesus hat immer wieder gesagt, dies geschieht, damit die Prophetien in Erfüllung gehen. Natürlich haben sie es falsch gemacht, aber es wird eine Zeit kommen, da wird es eine nie dagewesene Erweckung geben unter den Juden. Das lesen wir auch in der Bibel. Also lasst uns auch das wirklich im Blick halten. Also was wird passieren? Ich habe gesagt, dieses Land Israel ist sehr umkämpft. Warum? Weil da gewisse Dinge passieren werden, die der Feind versucht zu verhindern. Wir lesen davon in Matthäus 23, Vers 39. Und zwar steht da: Denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Das haben wir heute auch schon mal gehört. Wisst ihr das noch? Wer hat es gesagt? Gesegnet sei, der im Namen des Herrn kommt. Heute ist ja Palmsonntag. Und als Jesus nach Jerusalem einzog, haben sie ja eben diese Palmzweige da auf den Weg gelegt und Kleider und so. Und dann haben sie gerufen, gesegnet sei, also Hosianna, gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Und ein paar wenige Tage später wohl hat Jesus gesagt, er wusste genau, dass er sterben wird, und er hat gesagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr wieder ruft. Und er hat es zu den Juden gesagt, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Also das bedeutet, wie auch Thomas schon gesagt hat, wer so etwas sagt, der sagt, dass Jesus der Messias ist. Und die Juden haben das bis jetzt nicht erkannt, aber sie werden es einmal erkennen. Und in der Bibel steht auch, dass dann die Kraft Gottes so stark wirken wird, wie noch nie zuvor. Und das versucht der Feind zu verhindern. Wir lesen im Zacharia 14, aus Zacharia, wie auch immer, 14, Vers 4. An jenem Tag wird er, und das deutet auf Jesus hin, er wird auf dem Ölberg im Osten von Jerusalem stehen. Auch da wird Jerusalem, ist einfach eindeutig, wo Jerusalem ist. Also Jesus wird auf dem Ölberg im Osten von Jerusalem stehen. Der Berg wird sich von Osten nach Westen spalten, sodass zwischen seiner Nordhälfte und seiner Südhälfte ein breites Tal entsteht. Gott sagt ganz klar voraus, Jesus wird wieder in Jerusalem, in Israel, auf die Welt zurückkommen. Und nochmal, ich weiß, es klingt jetzt vielleicht verschwörerisch, aber das ist das, was ich klar in der Bibel sehe, das ist das, was viele Bibellehrer sagen, das ist der Grund, warum dieses Volk so umkämpft ist, das ist der Grund, warum versucht wurde, es auszurotten, auch im Zweiten Weltkrieg, im Holocaust, das ist der Grund, warum sie jetzt weg sollen dort. Ich weiß, es gibt gewisse Dinge, die passieren, die vielleicht nicht so, die wir als nicht gerecht empfinden, aber lasst uns wirklich diese Sicht, die die Bibel hat, auf diesen Konflikt haben. Lasst uns die Menschen segnen vor Ort. Und Ja, ich habe ein paar Punkte erwähnt, wie man für Israel beten kann. Und ich denke, das ist der Hauptpunkt. Lasst uns beten für Israel und nicht sie kritisieren. Lasst uns beten für Frieden und für Schutz. Wenn wir beten für den Frieden in Jerusalem, dann beten wir letztlich auch für Frieden in der Welt. Weil nur wenn es in Jerusalem Ruhe und Frieden gibt, nur dann wird auch Frieden in der Welt herrschen. Lasst uns beten für Trost für das Volk Israel, nicht nur jetzt auch, was passiert ist am 7. Oktober letzten Jahres, sondern auch sonst. Dieses Volk ist so bedrängt und ist so verfolgt weltweit. Also ich glaube, viele Juden wünschen sich, so wie wir ganz am Anfang uns ausgetauscht haben, irgendwo anders zu leben, irgendwer anders zu sein, aber nicht Jude. Weil Jude zu sein, hat echt so einen großen Preis. Lasst uns beten für Versöhnung zwischen den Juden und den Arabern. Ich glaube, es ist auch wichtig, für die Juden zu beten, aber gleichzeitig natürlich auch für die Menschen um sie herum, weil Gott hat eben die Juden berufen als ein Beispiel. Gott möchte nicht nur die Juden erretten und alle anderen nicht. Das ist logisch, das wissen wir ja. Aber lasst uns wirklich für beide beten, für die Juden und für die Araber. Und auch lasst uns auch für Erweckung beten unter den Juden. Persönlich bin ich überzeugt, dass das, was letztes Jahr passiert ist, dass es auch so ein Weckruf war von Gott, wo Gott auch das Volk Israel geschüttelt hat und gesagt hat, hey, ihr verlasst euch auf eure eigenen Stärken. Ihr denkt, ihr seid so schlau, ihr habt den besten Geheimdienst, ihr habt die beste Armee und jetzt passiert sowas. Ich bin mir sicher, Gott wollte das Volk Israel nochmal schütteln und sagen, hey, ich will euer Gott sein. Vertraut auf mich. Und es gibt auch jetzt schon Berichte, dass Juden umgekehrt sind, also Juden Jesus erkannt haben jetzt in den letzten Monaten. Und lasst uns auch weiter beten, dass diese Erweckung unter den Juden kommt, weil es gibt ja gewisse Indikatoren, wann Jesus wiederkommen wird. Der eine ist, wenn alle Volksgruppen erreicht sind auf dieser Welt, aber ein anderer ist auch, den ich gerade vorhin vorgelesen habe, der in der Bibel steht, wo Jesus sagt, erst wenn ihr mich als Messias erkennen werdet, erst dann werde ich zurückkommen. Und darum, wenn die Juden erweckt werden, dann wird auch Jesus wieder zurückkommen. Und lasst uns auch für Wahrheit und Licht in den Medien beten. Ich glaube, die Medien haben wirklich einen großen Einfluss auf uns. Und da wirklich Gottes Sicht zu behalten, ist nicht einfach. Aber lasst uns auch die Menschen in den Medien beten, dass wirklich Gott ihnen hilft, auch die Wahrheit zu erkennen. Also grundsätzlich lasst uns segnen. Natürlich sollen wir grundsätzlich die Menschen segnen, aber lasst uns besonders auch Israel segnen. Also wichtig ist mir nochmal abschließend, wir müssen uns bewusst sein, es gibt einen geistlichen Konflikt im Nahen Osten und dieser Feind oder der Geist, der in dieser Welt lebt oder der diese Welt beherrscht, ich glaube, das müssen wir uns bewusst sein. Ich hoffe, ich klinge nicht zu radikal. Aber es gibt einfach einen Geist, der in dieser Welt versucht, die Menschen zu beeinflussen. Und dieser Geist ist gegen Gott. Der lehnt sich gegen Gott auf. Und wenn er gegen Gott ist, dann ist er auch gegen das Volk Gottes. Sowohl die Juden wie auch gegen die Christen. Und lasst uns wirklich einen Stand einnehmen, immer wieder neu. Und auch in Gesprächen mit anderen. Lasst uns wirklich am Wort festhalten. Lasst uns die Juden segnen. Lasst uns wirklich für sie beten, sie trösten, ihnen Frieden und Schutz wünschen und einfach einen klaren Stand einnehmen für das Volk. Und lasst uns lieben, was Gott liebt. Das finde ich ist für mich der Hauptpunkt. Ich möchte gerne nicht meine eigene Meinung haben über gewisse Dinge, sondern wirklich sehen, Gott, was siehst du, wie siehst du es und dann auch entsprechend beten. Okay, ich denke, ich schließe einfach jetzt kurz ab mit einem Gebet. Und ja, dann ermutige ich euch, nehmt diese Punkte mit und setzt es im Alltag um. Jesus, ich danke dir, dass du Jude bist. Und du wirst als Jude wieder zurück auf diese Welt kommen. Ich danke dir, dass du das Volk Israel erwählt hast als dein Volk, dass du liebst und dass du in Ewigkeit wirklich als dein Volk berufen hast und lieben wirst. Und dass du treu bist zu Israel, so wie du auch zu uns treu bist. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir eine Liebe kriegen für das, was du liebst, für dein Volk, Herr, für die Menschen, die du auserwählt hast, damit du dich an ihnen verherrlichst, dass du aber auch ihnen zeigst oder uns an ihnen zeigst, wer du bist. Und ich bete, dass du uns deine Liebe schenkst, dass du uns den Mut gibst, auch uns zu ihnen zu stellen, auch in Diskussionen, in Gesprächen mit Menschen um uns herum. Herr, lass uns wirklich unseren Brüdern Trost geben, Herr, lass uns für sie beten, Herr, erinnere uns bitte immer wieder dran. Ich bete, dass du uns hilfst, das zu lieben, was du liebst, Jesus. Und ich segne einfach auch die Menschen um sie herum, die Araber, Herr, auch gerade jetzt die Palästinenser, ich segne sie, dass sie dich, Jesus, erkennen, weil du bist der Erretter, du bist der Erlöser. Du sagst selber, Jesus, dass die Rettung der Welt durch die Juden kommt, durch dich, Jesus, als Jude. Hilf, dass sie auch das erkennen können, auch wenn sie ganz anders gelehrt wurden. Aber Herr, wir segnen sie, wir segnen die Palästinenser, wir segnen auch die anderen Nachbarn um Israel rum. Und ich bete, Herr, hilf du, dass sie dich erkennen. Schenk Erweckung unter den Juden wie auch unter den Arabern, Herr, dass sie wirklich dich als den Messias erkennen, so wie wir das auch schon erkennen durften. Und dass du, Jesus, wiederkommen kannst. Ich danke dir und ich bete auch, dass du einfach auch da in diesem Thema Raum hast in unseren Herzen und dass du deine Gedanken in uns reinpflanzt. Ich danke dir, Jesus. Amen.
Vielen Dank, Hans-Jörg. Kein einfaches Thema. Aber ich glaube, dass es schlau ist, im Segen denen gegenüberzustehen, denen Gott sagt, wer euch segnet, der wird gesegnet sein und wer euch verflucht, der wird verflucht sein. Ich glaube, dass das schlau ist. Und ja, ein Gedanke, den ich noch mit euch teilen möchte, ich halte keine weitere Predigt, Matthäus 23, den Vers, den Hans-Jörg vorgelesen hat, dass das Volk Israel Jesus als den Messias erkennen wird. Und dann wird Jesus wiederkommen, wenn er angerufen wird. Du bist der Messias. Ja? Ich habe ein Buch gelesen eines messianischen Juden dazu, der sich darüber geäußert hat. Und er hat gesagt, das ist für ihn genau die Erklärung dafür, warum das israelische Volk immer, immer verfolgt wird und von der Ausrottung bedroht ist. Weil der Feind sagt, der Teufel kennt das Wort Gottes, er kennt die Zukunft nicht. Ja, er sagt, wenn ich das, woran Jesus sich gebunden hat, wenn ich das unmöglich mache, dann wird Jesus nicht wiederkommen und dann wird auch mein Ende nicht kommen. Ja, und das ist für mich der einzige rationale, geistlich rationale Grund, warum der Teufel immer und immer wieder in der Geschichte probiert, das Volk Israel zu zerstören, und zwar in den letzten Hunderten von Jahren 90% von christlicher Seite aus. Ja, dass das Volk Israel vom Namen Jesu, vom dem Messias weggetrieben wird und auf der anderen Seite er probiert, das Volk Israel zu vernichten, damit dieses zweite Kommen Jesu, was für ihn den Teufel das Ende bedeutet, nicht stattfinden kann. Ja, das ist für mich eine wirkliche Erklärung gewesen, wo ich dachte, ja, das macht Sinn, warum der Holocaust stattgefunden hat zur Zerstörung des Volkes Israel. Und wir beten als Gemeinde dafür, dass es dem Volk Israel gut geht, dass sie den Messias erkennen. Ja, wir heißen nicht alles gut, was passiert, aber wir glauben, dass Gott sein Volk segnet und uns in diesen Ölbaum mit eingefropft hat. Ja, wir sind auf die Errettung der Juden aufgefropft worden in Christus Jesus. Wir sind in diesen Weinstock eingepflanzt worden. Predigt Thomas zu Ende.